Radio 1. Die Profis. Mit Amelie Ernst.
Sind die Super Furry Animals um 9 Uhr und 8 Minuten. Und wir haben natürlich heute wieder einiges vor bei den Profis. Und möglicherweise springt dabei auch die ein oder andere Erkenntnis für Sie und für mich raus. Zum Beispiel beim Thema Fühlen aus der Ferne. Ja, aus der Ferne mit anderen Leuten reden, das funktioniert ja schon länger. Nennt sich dann Telefonieren. Aus der Ferne Leuten bei irgendwas zugucken, gibt's auch schon. Nennt sich Videotelefonieren oder auch Lockdown. Aber bald könnte auch das Fühlen aus der Ferne möglich werden. Wie genau, das klären wir etwa in einer halben Stunde. Außerdem kümmern wir uns später in der Sendung noch um die alten Berliner. Und damit meine ich jetzt nicht die Alteingesessenen, die heute immer sagen, ja, ich bin echter Berliner, war ja, du nicht so ein Zugezogener. Sondern es geht um wirklich alte Berliner, die vor dem ganzen Berlin-Boom heute schon dabei waren und davon allerdings nichts mehr mitkriegen. Die liegen nämlich schon ein paar Jahrhunderte unter der Erde, unter Berlin. Aber heute kommen sie ans Licht. Wie und warum? Dazu später mehr. Und jetzt spielen wir wie immer an dieser Stelle natürlich unser Scannerspiel und testen mal, wo Sie sich so auskennen. Egal, wo Sie gerade liegen, hoffentlich nicht unter der Erde, wäre schön. Hauptsache, Sie liegen richtig. Einfach anrufen, mitmachen und vielleicht dieses schöne Buch hier gewinnen. Das nennt sich Wie wir die Welt verändern. Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes von Stefan Klein. Erschienen im S. Fischer Verlag. Kostet sonst eigentlich 21 Euro. Natürlich nischt, wenn Sie anrufen. Und es geht da so um eine spannende Reise, steht drauf, durch die Geschichte des schöpferischen Denkens von den Innovationen der Steinzeit, also Malerei zum Beispiel, bis hin zu den Leistungen der Computer von morgen. Das alles zeigt Ihnen und uns Stefan Klein in diesem Buch. Und wenn Sie das interessiert, dann würde ich sagen, spielen Sie mal besser mit.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Rex Orange County sind das, featuring Tyler mit Open a Window. Das machen wir auch gleich mal, glaube ich. Bei dem Wetter jetzt lieber lüften, bevor es dann richtig heiß wird. Und wer steht hinter dem Fenster? Zum Beispiel Birte. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Hi. Aus Berlin, richtig?
Ja, Berlin-Charlottenburg.
Charlottenburg ist schon wach, hat schon die Fenster auf.
Richtig, Tür.
Birte, sag mal, bist du so eine Auskennerin? Bist du so die klassische Besserwisserin oder bist du eher so, ich halte mich mal zurück und die anderen werden das schon, besser wissen oder bist du das dann im Zweifel?
Also ich bin dann immer mutig und habe dann eine Idee und eine Antwort.
Genau, das wäre natürlich heute auch ganz gut mit einer Antwort, weil sonst wird es schwierig mit dem Buch. Ja, genau. Du weißt, wie es läuft. Wir haben drei Scanner-Fragen erstmal bis zum Buch, dem eben genannten. Wenn es gut läuft.
Thema denn etwa?
Ja, das wirst du ja gleich hören. Ne? Natürlich Welt der Wissenschaft im Allgemeinen und Speziellen. Mhm. Und wenn du dann überlegst, nee, das Buch reicht mir nicht, ich hätte gern schon auch so ein Zeitwissen-Abo noch gerne. Und wenn du dann da irgendwo landest, könntest du noch die vierte Frage mitnehmen und das Zeitwissen-Abo und das Buch. Aber dahin ist es natürlich noch ein bisschen ein kleiner Weg, weil vielleicht gibt es da noch ein, zwei Leute, die es auf dich und die Fragen abgesehen haben. Wenn es denn nicht so gut läuft, ja? Also die Frage ist immer richtig oder falsch. Welche Wissenschaftsmeldung haben wir da in der Wahrheit oder ein bisschen abgewandelt in der falschen Variante, die er erzählt? Und wir legen mal los mit folgender Meldung. Bitte genau zuhören.
Hähne brauchen Sonnenstrahlen am Morgen, um zu krähen. Kikeriki! Guten Morgen! Seid ihr jetzt alle wach? So in etwa könnten die Gedanken eines Hahns in den frühen Morgenstunden klingen. Forschende der Nagoya University haben sich zwar nicht die Gedanken von Hähnen angeschaut, dafür aber den Grund für das morgendliche Krähen. Die Forschenden setzten dafür Hähne in einem Experiment unterschiedlichen Lichteinwirkungen aus. Und siehe da, die Vögel brauchen die ersten Sonnenstrahlen am Morgen, um ihren Einsatz nicht zu verpassen. Wenn es zu dem Zeitpunkt eher bewölkt ist, fällt es vor allem älteren Hähnen schwer, den Sonnenaufgang mitzubekommen. Deswegen krähen auch nicht alle Hähne pünktlich in den Morgenstunden.
Das klassische kräht der Hahn auf dem Mist-Thema. Was sagst du?
Echt schwierig, weil ich jetzt oft beobachtet habe, dass Vögel mitten in der Nacht um, keine Ahnung, 3, 4, da scheint noch nicht die Sonne, dass sie dann auch schon zwitschern. Also gut, das kann auch der Hintergrund Stadt sein. Also erst habe ich gedacht, bei den Hähnen und Sonne kann hinkommen. Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Also brauchen Sie Sonnenstrahlen, um zu krähen, oder brauchen Sie sie nicht?
Ja, brauchen.
Nee, brauchen sie leider nicht.
Oh, schade.
Das haben die Forscher herausgefunden. Hähne brauchen keine externen Lichtsignale, um zu wissen, wann sie krähen müssen. Sie haben eine innere Uhr und manchmal krähen sie dann eben schon ein bisschen früher, auch wenn das Licht noch aus ist.
Ja, okay.
Das ist ihre innere Uhr. Schade,
ja,
Birte.
Ja, schade. Och, neuer Versuch irgendwann.
Genau, wir spielen das bestimmt noch öfter.
Ja.
Mach's gut, ciao.
Ja, ciao.
Dann horchen wir mal, ob der Andreas auch schon wach ist. Hallo, Andreas.
Ja, natürlich bin ich schon wach und höre aufmerksam zu.
Und hast den Hahn schon krähen gehört heute oder bist du eher so im städtischen Raum?
Bei uns überwiegen eher die Sperlinge.
Ja, gut, aber die sind auch nicht so laut, oder?
Oh, doch, im Rudel, muss ich sagen, bringen sie das schon ganz gut rüber.
Auch aus Berlin, ja?
Auch aus Berlin, ja.
So, dann geht's für dich jetzt weiter mit Runde 2. Auch für dich immer noch die Chance aufs Buch, aufs Zeitwissen-Abo, alles ist möglich. Bitte genau zuhören bei dieser Geschichte.
Smartphone-Nutzung hebt die Stimmung bei Jugendlichen. Egal, wo man hinschaut, überall sieht man Menschen mit gesenkten Köpfen, den Blick dabei auf das Smartphone gerichtet. Bisher wurde in der Wissenschaft schon viel über das Thema diskutiert, besonders über die negativen Auswirkungen der Handynutzung auf die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Forschende der University of Wisconsin-Madison in den USA haben jetzt das Gegenteil bewiesen. Das Nutzen eines Smartphones verbessert die Laune bei Jugendlichen. Dafür mussten die Teilnehmenden zwischen 12 und 17 Jahren immer mal wieder Fragen zu ihrer Stimmung vor und während dem Nutzen des Endgerätes beantworten. Das Ergebnis? Die Laune der Jugendlichen verbesserte sich durch das Benutzen ihres Handys.
Was ist mit den Smombies, ja? Die irgendwie da immer vor sich hingucken. Macht das gute Laune? Was sagst du, Andreas?
Ja, das macht den jungen Menschen gute Laune. Ich kann das in der Schule beobachten. Leider macht das bei den Lehrern ja nicht so eine gute Laune, weil sie ja immer dann unterm Tisch irgendwie gucken und machen und tun. Aber für die jungen Menschen, ja, es macht gute Laune.
Das heißt, du bist Lehrer und bist direkt am Forschungsobjekt dran quasi, ja?
Ich bin ein Sozialpädagoge mit Lehrfunktion.
Ah, okay. Also du würdest sagen, das hat auch die Studie ergeben, gute Laune beim Benutzen des Handys.
Ganz bestimmt.
Und tatsächlich? Ist das richtig?
Okay. Eine
Studie hat In-Situ-Messungen durchgeführt und das hat eben ermöglicht, Echtzeitdaten zu erheben bei der Smartphone-Nutzung. Und die Ergebnisse legen tatsächlich nahe, dass Jugendliche ihre Smartphones nutzen, um ihre Stimmung zu steuern und zu ändern. Und dann eben auch positiv.
Ja, fein.
Denkt man auch nicht. Das heißt, du machst jetzt einfach mal flott weiter mit unserer dritten Wissenschaftsmeldung, ja?
Mach ich.
Termiten bauen ihre Nester so, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit im Inneren besteht. Geradezu kunstvoll errichten Termiten ihre Nester, die dann Meter hoch aus dem Boden ragen. Um so etwas zu schaffen, müssen die Termiten allerdings planen, wie genau ihr Zuhause zukünftig aussehen soll. Worauf die Insekten dabei achten, hat ein internationales Forschungsteam untersucht. Das Ergebnis? Die Termiten bauen vor allem dort ihr Nest aus, wo die Verdunstungsrate am höchsten ist. Die Insekten arbeiten also am fleißigsten an den Stellen, die besonders trocken sind, damit der Bau seine hohe Luftfeuchtigkeit behält.
Wieder eine Frage aus der Tierwelt. Termiten.
Ja, die beliebten Termiten, immer für eine Überraschung gut.
Genau. Die hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal mit einer anderen Frage. Also scheint ein spannendes Forschungsobjekt zu sein. Die Termite.
Kann ich mir gut vorstellen. Tja.
Also bauen Sie richtig clever, damit Sie eine hohe Luftfeuchtigkeit behalten?
Also clever ja, ob es jetzt der Grund die Luftfeuchtigkeit ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ich kann es mir vorstellen.
Und auch das ist richtig. Ich klatsche mal hier analog, ja? Ja, genau. Sie haben ein sehr dünnes Exoskelett, also ein Außenskelett und eine weiche Haut. Deswegen brauchen Sie die hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn die unter 70% sinkt, ist es tödlich für Sie. Und deswegen bauen Sie so clever.
Oh, schön.
Und jetzt haben wir mal eine Frage.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Was ist mit dir, Andreas?
Was war nochmal das Buch?
Reicht dir das schöne Buch von Stefan Klein, Wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes? Oder sagst du, nein, ich möchte das Risiko eingehen, alles verlieren oder noch das Zeitwissen-Abo mit dazu nehmen?
Ja, mit dem menschlichen Geist, da habe ich so ein bisschen meine Probleme. ich glaube, ich nehme mal, probier's mal mit dem Zeitwissen-Abo da. Habe ich vielleicht mehr.
Absolut. Sinn. Wissensgewinn ist doch immer schön, ne?
Ja, eben. Vor allen Dingen über 12 Monate, das ist doch irgendwie.
Genau. Ist doch gut gelaufen bisher, vielleicht ja auch weiterhin.
Na, ich bin gespannt.
Wir hören rein.
Geringeres Krebsrisiko durch regelmäßigen Verzehr von Speisepilzen. Schlechte Nachrichten für alle, die keine Pilze mögen. Denn Forschende der Pennsylvania State University konnten nachweisen, dass ein hoher Pilzkonsum zu einem geringeren Krebsrisiko führt. Dafür haben sich die Forschenden in einer Meta-Analyse Studien aus den letzten 50 Jahren angeschaut. Besonders den in den Pilzen enthaltenen Antioxidantien wird eine wichtige Rolle in der Krebsprävention zugespielt. Den Ergebnissen zufolge hatten Personen, die täglich mehr als 18 Gramm Pilze gegessen haben, ein um 45% geringeres Krebsrisiko als diejenigen, die keine Pilze verzehrt haben.
Ja, Andreas, das ist nochmal eine Meldung, oder? Pilze essen gegen Krebs.
Ja, das ist ganz großartig. Also Antioxidantien, ja, da habe ich schon was von gehört. Ob das sie in Pilzen gibt, weiß ich nicht. Ob es irgendwelche Spezialisten gibt, die sich seit 50 Jahren irgendwie damit beschäftigen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich sag mal, das stimmt nicht.
Och, Andreas.
Oh.
Das stimmt. Die Forschenden konnten feststellen, dass das Risiko für Brustkrebs durch einen regelmäßigen Pilzkonsum am stärksten gesunken ist. Es fehlen noch ein paar Daten, aber bei Brustkrebs gibt es da deutliche Hinweise.
Oh, na denn.
Tut uns leid. Aber Pilze kannst du ja auch so essen, ne?
Alles klar. Okay, danke.
Mach's gut. Schönen Tag.
Tschüss.
Ciao. Ja, das wäre ja schon ganz praktisch, ne? Wenn man auch über große Distanzen was fühlen könnte. Wenn ich mir also einen neuen Pullover nicht erstmal zuschicken lassen müsste, um zu wissen, wie der sich so anfühlt. Oder wenn der Herzspezialist in Südafrika den Patienten in Deutschland einfach aus der Ferne operieren könnte und genau fühlt, was er da tut im OP. Einfach so via Internet. Allerdings müsste in beiden Fällen eben auch ganz feine Sinneswahrnehmungen übertragen werden. In Bruchteilen von Sekunden. Das wird jetzt offensichtlich möglich, wie wir gleich erfahren werden, von Professor Eckhard Steinbach. Er ist Elektro- und Informationstechniker und Professor für Medientechnik an der Technischen Universität München. Und er leitet seit 8 Jahren die Standardisierungsgruppe IEEE. Da geht es um einen neuen Codec, also ein neues Verfahren, wie genau solche Gefühlsübertragungen möglich werden. Schönen guten Morgen, Herr Professor Steinbach.
Hallo, guten Morgen, Frau Ernst, grüße Sie.
Jetzt müssen wir natürlich erstmal einsortieren, wie das überhaupt möglich werden kann. Also wir kennen ja sozusagen schon, dass Bilder übertragen werden mit der Kamera vom Smartphone zum Beispiel oder sogar Videos. Was brauche ich denn jetzt noch, damit auch Empfindungen übertragen werden können? Erstmal rein theoretisch.
Genau, also wir brauchen auf der Aufnahmeseite Sensoren, so wie es bei dem Video ein Kamerasensor ist. So ist es eben bei der Haptik, wie man das sagt, wenn man den Tastsinn überträgt, eben entsprechende Sensorik, die Kontaktkräfte und auch so detaillierte Informationen wie Vibrationen, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturempfinden und so weiter aufnehmen kann. Das wird dann komprimiert, auf die andere Seite übertragen und dort über ein entsprechendes Display dargestellt, also so wie bei den Monitor bei den Bildern haben oder die Kopfhörer beim Audio, braucht man eben auch hier entsprechende Darstellungsgeräte, mit denen wir dann diese Gefühlswahrnehmung eben beim Menschen dann auch hervorrufen können.
Sind das dann, wenn ich bei dem Herzspezialisten zum Beispiel bleibe, sind das dann immer Roboterarme, die dann durch diese Übertragung so gesteuert werden, dass auch wirklich der Herzspezialist fühlt, was er da tut?
Also man kann sich es im Prinzip so vorstellen, dass tatsächlich auf beiden Seiten Roboter sind. Es sind oft unterschiedliche Systeme, die für die eigentliche Manipulation, die dann in der entfernten Umgebung stattfindet und für die Darstellung auf der anderen Seite verwendet werden. Aber im Prinzip sind es eigentlich robotische Systeme, die halt mit Aktuatoren ausgestattet sind, mit denen man dann ganz kontrolliert Kräfte, Drehmomente, Vibrationen und so weiter darstellen kann.
Jetzt kennen wir Formate von Videos und Audios, wenn wir die speichern, dann JPEGs oder MP3 etc. Sie haben jetzt ein Format entwickelt für genau diese Übertragung des Tastsinns. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, also wir haben uns dann natürlich inspirieren lassen von dem, was da vor fast 30 Jahren im Audio- und Videobereich schon gemacht wurde, dass man nämlich erstmal untersucht, was kann der Mensch eigentlich wahrnehmen und was nicht? Und jetzt in unserem konkreten Fall hier, was kann er eigentlich fühlen und was nicht? Und basierend auf diesen Studien, die auch viele andere Leute schon in der Literatur vorgestellt haben, haben wir letztendlich ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem man dann dieses Kompressionsverfahren so steuern kann, dass bei der Komprimierung eben genau die Information, die gar nicht relevant ist für den Menschen, verworfen wird und nur das übertragen wird, was letztendlich dann auch eine wahrnehmbare Änderung beim Menschen hervorruft.
Genau, wenn ich also wissen will, ganz vielleicht eher unrealistisch, aber möglicherweise denkbar, wenn ich einen Pullover anfühlen will, der weit weg ist, ist es dann für mich ja nicht nur wichtig, ob der hart oder weich ist. Ne? Ich will ja wissen, ist der weich, ist der kratzig? Wäre das denkbar?
Ja, ganz genau. Das machen wir auch da. Wir haben nämlich zwei Komponenten in diesem Kompressionsstandard jetzt festgelegt. Das eine ist eben für diese, ich sag mal, diese Berührungskräfte, dass man also spürt, wann bin ich in Kontakt mit der Umgebung und wie steif ist es zum Beispiel. Und der andere Teil, der adressiert dann diese feinen Mechanorezeptoren, die wir in der menschlichen Haut haben, mit denen wir zum Beispiel so Dinge wie Rauheit, Glattheit, eben auch, ob etwas sich so ein bisschen feucht anfühlt, wahrnehmen können. Und diese Kombination von diesen beiden Modalitäten, die führt letztendlich dann zu dieser Gesamtwahrnehmung, dass wir sagen können, okay, dieser Pullover, der ist irgendwie weich oder ein bisschen steif. Und auf der anderen Seite fühlt sich aber die Oberfläche vielleicht so ein bisschen plastikähnlich an. Das sind genau die Eindrücke, die wir damit vermitteln wollen.
Und das kann wann funktionieren?
Das funktioniert im Labor heute schon sehr gut, sag ich mal. Die Aufnahmeseite hat man da sehr gut im Griff. Auf der Darstellungsseite, können Sie sich vorstellen, braucht man natürlich immer irgendein Gerät, mit dem man in Berührung ist. Sonst kann man eben da die Darstellung nicht machen. Und da unterscheidet sich das ja auch dann eben grundlegend von Audio und Video. Dann hat man eben normalerweise nichts, mit dem man wirklich direkt interagieren muss. Und aber da gibt es jede Menge Prototypen, die in verschiedenen Laboren, aber auch in der Industrie entwickelt werden. Und erste Ansätze finden Sie heute ja auch schon auf Ihrem Smartphone. Der übliche Vibrationsalarm, wenn Sie auf einen virtuellen Knopf oder so drücken, ist im gewissen Sinne schon mal ein erster Schritt in diese Richtung. Und die Firmen und die Labore, die arbeiten daran, eben immer mehr Dimensionen von dieser taktilen, haptischen Wahrnehmung dann auch zu realisieren.
Vielleicht noch ganz kurz, was wären noch Anwendungsbereiche? Also wahrscheinlich wirklich so eine OP-Situation, sicherlich sehr, sehr relevant, anders als der Pullover vielleicht. Was wäre noch denkbar?
Genau, also man kann sowas auch beim Telefahren einsetzen. Also wenn man zum Beispiel an autonome Fahrzeuge denkt, die dann aus kritischen Situationen durch einen Operator aus so einer Art Callcenter raus wieder entfernt werden müssen.
Also Notsituationen oder auch wie im Flugzeug oder so, wenn der Pilot ausfällt oder sowas?
Ja, sowas könnte man sich vorstellen. Oder auch wenn einfach die Karte, die das autonom fahrende Fahrzeug hat, zum Beispiel diese Baustelle nicht kennt, die gerade heute Morgen aufgemacht wurde, dann tun sich die Systeme unter Umständen schwer und aus Sicherheitsgründen würden die dann in so eine Art Sicherheitsmodus gehen, wo sich dann jemand von außen eben die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen kann und es dann aus der Situation herausbringt. Dann nutzen wir das und das war so unsere eigene Hauptmotivation für das Anlernen von Robotern in Industrieumgebungen. Heute funktioniert es so, wenn ein Roboter eine neue Funktion übernehmen soll beim Schweißen oder beim allgemein bei der Montage, dann muss eben ein Programmierer kommen, der dann über viele Wochen hinweg dieses System programmiert und einrichtet. Und hier ist die Vision, dass der Experte aus einer anderen Stadt beispielsweise dann die Kontrolle über den Roboter übernimmt, ihm zeigt, wie diese neue Aufgabe zu erledigen ist, eben genau über diese Teleoperation, die mit dieser Haptik verbunden ist. Und der Roboter dann quasi mittels KI lernt, was eigentlich so die Grundidee von dieser Fähigkeit ist, die er da lernen soll und nach ein paar Beispielen dann in der Lage ist, das autonom auszuführen.
Also da geht sehr, sehr viel möglicherweise in Zukunft und genau daran forscht Professor Eckhard Steinbach. Er ist Elektroinformationstechniker und Professor für Medientechnik. Er forscht an der Übertragung von Gefühlen über sehr, sehr weite Distanzen und via Internet. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Ernst.
Sie kennen wahrscheinlich die Siedler von Catan, na klar, aber kennen Sie auch die Siedler von Köln und zwar Köln mit C? Wahrscheinlich eher nicht, die sind nämlich schon seit ein paar hundert Jahren tot. Aber ab heute kann man ihnen auf ganz besondere Weise wieder begegnen, denn die Gebeine der Siedler von Köln, was heute ein Teil von Berlin ist, die hat man vor Jahren bei Ausgrabungen gefunden und zwar am Petriplatz. Und in diesen Minuten werden sie im Rahmen einer Prozession umgebettet zum archäologischen Haus am Petriplatz, dem Petri Berlin. Und darüber spreche ich jetzt, nämlich mit Professor Matthias Wemow. Er ist Berlins Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Herrn.
Ja, was genau haben Sie da gefunden bei den Ausgrabungen vor 10, 15 Jahren, glaube ich, am Petriplatz? Ja. Das war spannend für Sie. Warum?
Also seit 2007 ging es los in der Leitung von Claudia Mehlich, die großen Ausgrabungen am Petriplatz. Die haben damals die Berliner tatsächlich begeistert, weil zunächst tauchten die Fundamente der in den 60er Jahren gesprengten Petrikirche auf und dann jede Menge Gebeine. Das war natürlich der Friedhof der Doppelstadt Berlin-Köln und der ist mit Tausenden von Skeletten belegt gewesen. Über 4000 sind dort inzwischen ausgegraben worden. Und 500 von ihnen, die Ältesten, die kommen jetzt zurück und die ziehen ein in das Haus am Petriplatz, was im Bereich zwischen Kirche, Lateinschule und Friedhof errichtet worden ist. Also sie kehren eigentlich an ihren alten Platz zurück.
Was haben Ihnen denn diese alten Berliner erzählt? Also was haben Sie dort erfahren bei diesen Ausgrabungen aus diesen Gebeinen, was Sie vielleicht vorher noch nicht wussten?
Ja, Gebeine sind für uns eine wirklich spannende Quelle inzwischen. Tatsächlich lagert sich zum Beispiel im Zahn der Mineralienspiegel ab, der im Wasser war, das man zum Zeitpunkt des Zahnwachstums getrunken hat. Und in den Knochen, die alle paar Jahre sich selbst erneuern, ist der Mineralspiegel des Wassers drin, was man zum Zeitpunkt des Todes getrunken hat. Und wenn das sehr unterschiedlich ist, also auf unterschiedliche geologische Herkünfte hinweist, dann wissen wir, diese Person ist gewandert. Die ist hier nach Berlin gekommen und alle Berliner sind zugezogen. Es gibt hier praktisch keine Kontinuität, sondern um 1160 kommen die ersten Leute hier hin. Und wenn sie hinkommen, brauchen sie sofort eine Kirche, sie brauchen einen Friedhof. Und tatsächlich sind bei den Grabungen diese Gebeine der Ältesten aufgetaucht. Und ganz, ganz viele sind nachweisbar von anderen geologischen Strukturen aus hier hingewandert, etwa aus dem Harzgebiet. Oder wir können das natürlich auch ganz stark im westlichen Bereich Deutschlands vermuten.
Okay, also das Ganze, ich bin echter Berliner, kann man schön mal klicken, ja?
Also glaube ich, so wie heute, nicht? Also Berliner, echte Berliner kommen überall.
Ja. Schwierig, also auch schon im 12. Jahrhundert war das irgendwie ein Thema, die Zugereisten, ja?
Es gab nur Zugereiste und es war richtig schwer, gute Leute zu gewinnen. Also es gab richtige Werber, die überall unterwegs waren in dieser großen Phase der Städtegründung und versuchten, Leute zu gewinnen.
Wie lange wurden da, also 12. Jahrhundert, sagten Sie, ging es los, wie lange wurden da Leute bestattet?
Das ging so bis 1717. Damals hatte der Kurfürst dann die Ideen der Aufklärung und sagte, okay, diese Friedhöfe, die waren natürlich zwischen in zig Lagen übereinander belegt, mitten in der Stadt. Das sind auch gesundheitliche Risiken, die müssen raus. Und er schickte dann im Morgengrauen seine Arbeiter und die haben die Gräber abgeräumt und die Leichen in Massengräbern bestattet. Und das war natürlich ein echtes Drama, was da passiert ist. Und die Leute waren empört. Und seitdem gibt es dann die Friedhöfe außerhalb der Stadt. Dann war Schluss mit Gräbern direkt an der Kirche.
Was wird da heute jetzt passieren? Sie sagen, es werden einige von denen werden beigesetzt, umgebettet, wie kann man sagen?
Genau, so etwa 500 werden wieder beigesetzt in so einem Beinhaus. Die kriegen alle ihr eigenes Fach. Also man kann auch wieder ran zu Forschungszwecken, aber sind dann hier unten im Untergeschoss dieses neuen archäologischen Hauses Petri entdecke die Archäologie Berlins untergebracht. Und im Haus sind dann die Funde aus allen Jahrhunderten von ganz Berlin und darüber hinaus. Und ich sage immer, in unserem Haus hier am Petriplatz kommen die Erfahrungen aller Berliner zusammen. Von den Ältesten, die wir unten haben, bis zu den heutigen, die dann das Haus ab 12 Uhr hier in Besitz nehmen können. Und das Ziel eigentlich von Archäologie, von Geschichtsforschung ist, all das miteinander in Dialog zu bringen und die Erfahrungen aus 900 Jahren Geschichte miteinander zu teilen.
Also ab heute Mittag steht das Haus allen offen ab um 12. Was kann man dann da erleben? Also ich stelle mir jetzt natürlich jede Menge Skelette vor, aber wahrscheinlich ist das nicht alles.
Nee, die Skelette sind in ihren Aufbewahrungstüchern und die werden direkt dann umgebettet im Laufe des Tages. Das kann man auch miterleben. Und es gibt jede Menge Führungen durch das Haus hier, dass wir schon mal zeigen, was hier passiert. Hier werden Werkstätten eingerichtet, hier werden Magazine eingerichtet. Hier gibt es viele Besucherbereiche, wo man dann nach der Fertigstellung im nächsten Frühjahr auch wirklich ganz viel erleben kann. Da geben wir einen Ausblick drauf. Und gleichzeitig gibt es auch so kleine Rundgänge hier ins Umland, denn die Spuren des mittelalterlichen Berlins sind hier überall versteckt und unter Führung wird man sie entdecken.
Vielleicht noch ganz zum Schluss, was war Ihre größte spannende Erkenntnis nach all diesen Untersuchungen und Forschungen?
Also die spannendste Erkenntnis ist dieses frühe Wachstum von Berlin. Also wir haben die älteste Schriftquelle, die kommt 1237, darauf beziehen sich die Stadtjubiläen. Aber wir wissen, die Geschichte Berlins ist 50, 60, 70 Jahre älter und das ist nur archäologisch zu fassen.
Sagt Matthias Wemhoff. Er ist Berlins Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Und wenn Sie das alles auch halb so interessieren, mindestens, ja, wie Matthias Wemhoff, dann kommen Sie doch heute ab um 12 zum Tag der offenen Tür ins Petri Berlin. Da erfahren Sie noch viel, viel mehr über die alten Berliner. Danke Ihnen sehr.
Danke auch.
Aus den Augen, aus dem Sinn heißt es ja manchmal und gemeint ist dann, ja, was man nicht sieht, das kann ja kein so großes Problem mehr sein. Aber was Munition aus dem Zweiten Weltkrieg betrifft, ist es tatsächlich anders. Aus den Augen, aus dem Sinn gilt da gar nicht. Und wenn Sie uns jetzt in Oranienburg zum Beispiel zuhören, dann wissen Sie genau, wovon die Rede ist. Da muss ja auch noch immer alle paar Monate irgendwas beräumt werden, irgendwas aus der Erde geborgen werden an alter Munition. Natürlich auch an vielen anderen Orten. Auf dem Meeresgrund, da hatte man lange nicht so genau hingeguckt, was Munition betrifft, aber auch auch auf dem Grund von Nord- und Ostsee liegt noch tonnenweise Munition, die nach dem Zweiten Weltkrieg dort versenkt wurde. Die soll jetzt versuchsweise geborgen werden. Und zwar unter Beobachtung von Thorsten Frey. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Deep Sea Monitoring des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Und er forscht seit 7 Jahren zum Thema Munition im Meer. Schönen guten Morgen, Herr Frey.
Guten Morgen, Frau Ernst.
Was liegt denn da noch alles auf dem Grund von Nord- und Ostsee, also außer Muscheln und Algen und all das?
Ja, was die Munition angeht, gibt es im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Also teilweise Munition, die durch Kriegshandlungen eingebracht wurde, also Minen und Bomben, die durch fehlgeschlagene Bombenabwürfe dort gelandet ist. Allerdings wurden nach dem Krieg dann auch 1,6 Millionen Tonnen an Munitionsaltlasten in deutschen Meeresgewässern verklappt. Und unter dieser Munition befindet sich jegliche Munition, die zur damaligen Zeit existiert hat. Also auch Munition, die im Seekrieg überhaupt nicht zu erwarten wäre, sondern dann tatsächlich dort in Kisten auf dem Meeresboden gelandet ist.
Also tatsächlich dann so aus den Augen, aus dem Sinn, wir kippen es ins Meer und dann wird das schon irgendwie wo auch immer hingehen, ja?
Genau, man hat auch Teile der Munition, die im Deutschen Reich dann noch vorhanden gewesen war, gesprengt auf Sprengplätzen an Land. Diese Sprengplätze haben dann teilweise bis heute noch ein Grundwasserproblem mit Kontamination mit Explosivstoffen. Die zweite Variante war dann die Munition, und das hat wohl den großen Teil der Munition betroffen, tatsächlich ins Meer zu kippen.
Jetzt wollen Sie die ersten Teile davon versuchsweise bergen. Warum eigentlich? Man könnte ja auch sagen, gut, es liegt ja jetzt schon lange, es scheint ja erstmal auf den ersten Blick keine Probleme zu machen. Warum lassen wir es nicht da liegen?
Die Munition rostet immer weiter durch und die darin enthaltenen Explosivstoffe sind nicht nur geeignet, um zu explodieren, sondern die sind auch krebserregend und erbgutverändernd. Und man befürchtet, dass diese Stoffe sich auf lange Sicht in Meereslebewesen anreichern. Das kann man jetzt schon messen und feststellen. Und dass, wenn weitere Munition durchrostet, diese Konzentrationen steigen und dann auf lange Sicht der Explosivstoff auch auf unserem Speiseteller landet.
Also Sie haben schon dazu geforscht.
Sagen, im Moment ist das noch kein Problem.
Das ist sozusagen eine mittelfristige Überlegung, dass man sagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird es irgendwann ganz, ganz fatal.
Ganz genau. Also wir stehen hier auf der Position, dass es ja schön wäre, mal ein Umweltproblem zu beheben, bevor es akut wird. Und in dem Fall haben wir die Gelegenheit, aus der zum Beispiel ohnehin schon sehr belasteten Ostsee, also da gibt es ja nicht nur Munition, da gibt es ja auch viele andere Schadstoffe, dass man eine Sache sozusagen für immer rausnehmen kann und ein Problem auch für immer gelöst hätte.
Sie wollen jetzt also die ersten 50 Tonnen bergen. Wie genau passiert das überhaupt? Das ist ja eine andere Bergung als jetzt aus dem Boden, stelle ich mir vor, in Oranienburg hier zum Beispiel bei uns.
Ja, ganz genau. Man muss einmal klarstellen, die Munitionsräumung, die erfolgt nicht durch uns am Geomar, sondern das machen gewerbliche Kampfmittelräumfirmen mit dafür speziell ausgebildeten Mitarbeitern. Wir begleiten das Ganze durch ein Umweltmonitoring. Und von den dort bezuschlagten Firmen wurden jetzt erstmal 2 Vorschläge eingebracht. Das eine Unternehmen möchte mit einem sogenannten Crawler die Munition räumen. Das ist also ein Kettenfahrzeug, das sich dann auf dem Meeresboden bewegt und die Munition greifen wird und in Körbe packen wird, um diese dann zu heben. Und das andere Unternehmen hat eine schwimmende Plattform, auf dem ein Bagger steht und mit einem langen Auslieger sehr tief greifen kann und die Munition dann sozusagen von oben greifen möchte.
Jetzt kann es ja auch sein, dass bei der Bergung Schadstoffe austreten. Sind Sie darauf vorbereitet oder welche Schlüsse würden Sie dann daraus ziehen?
Das ist eine Sache, die wir jetzt durch das Umweltmonitoring herausfinden möchten. Also erhöhen sich die Konzentrationen von Explosivstoffen im Wasser und im Sediment durch die Räumung. Deswegen haben wir jetzt vorher erstmal eine Probenahme gemacht, werden das auch während der Räumung fortführen und dann auch im Nachgang machen. Sollte sich das so herausstellen, dass die Konzentrationen in besorgniserregendem Maß steigen, dann wird man sicherlich die Räumtechniken nochmal überarbeiten müssen.
Es liegt viel verborgen auf dem Meeresgrund, auch gerade in der Nord- und in der Ostsee, zum Beispiel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten 50 Tonnen Munitionsaltlasten sollen jetzt in der Ostsee geborgen werden von insgesamt schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen. Und wissenschaftlich begleitet wird das unter anderem von Thorsten Frey vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Danke dafür.
Vielen Dank und schönen Tag.
Wer hätte bei dem Wetter nicht gern ein Plätzchen im Schatten? Da geht es den Makaken nicht anders als uns. Wie kommt man daran? Einfach mal nett sein zu den Artgenossen. Das haben die offenbar nicht so gesehen. Schläge und Bisse waren bei den Makaken eher so an der Tagesordnung. Aber manchmal braucht man offenbar ein einschneidendes Erlebnis und dann tut sich doch was.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Und da ist er, der Marc. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Amelie.
Wo hängst du denn gerade im Schatten oder auch nicht? Und wie bist du an diesen Platz angekommen?
Ich hänge im Schatten in Kiel. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund hinterher so Tröten hört, dann sind das irgendwelche dicken Pötte, die hier gerade vorbeifahren.
Und im Schatten oder in der Sonne?
Schön im Schatten. Ich bin Sonnenhasser. Also ich freue mich schon jetzt auf Herbst. Ich zähle die Tage, bis es wieder kühl und regnerisch wird.
Das kann noch dauern. So, was haben die Forschenden daraus gefunden? Warum hilft Nettsein vielleicht doch mehr, als manche denken?
Ja, ich muss zunächst vorwegschicken, dass das in einer Zeitschrift erschienen ist, die beste Zeitschrift ist, die es in den Naturwissenschaften überhaupt gibt. Also es ist ja eigentlich so eine nette kleine Studie, die wir hier bei den Profis mal so erzählen können, aber weit gefehlt. Das ist auf der Liga, wo, weiß ich nicht, auch Nobelpreisträger und so und innen und so veröffentlichen, in der Science. Also da habe ich mich auch sehr gewundert und wie du schon richtig sagst, es stellte sich raus, dass durch einen großen Hurricane, den es gab, der hieß Maria, am 20. September 2017 wurde ein Großteil, ich glaube so 63% der Pflanzen hinweg weggefegt auf so einer Insel vor Costa Rica und dort leben Affen, also die von dir genannten Makaken, und das sind nicht super, super viele, aber die leben halt in Gruppen zusammen, also es sind über 1000, das schon, und sonst lebt da auch niemand, aber die Kollegen und Kolleginnen erforschen die zum Glück schon sehr, sehr lange, also vor dem Hurricane wurde schon genau gemessen, wer wann wo sitzt von den Affen, wer wann was macht, wer was frisst und so, weil das halt so ein kleines Affeninselchen ist. Und dann durch Zufall, durch diesen irren Hurricane, stellte sich jetzt raus, dass die Tiere, die, du hast es ja vorhin schon gesagt, die sonst, besonders die Männchen, also bei den Weibchen ist es so, da kommt es immer darauf an, ob deine Mutter cool war oder nicht. Wenn deine Mutter cool ist, bist du auch ein cooles Weibchen. Aber bei den Männchen, die müssen sich bewähren, die müssen aus der Geburtsgruppe rausgehen und die schlagen, reißen am Fell, ziehen am Schwanz, beißen, fauchen, machen alles Mögliche, halt so irgendwelchen Quatsch. Und lassen auch andere nicht neben sich sitzen, weil wenn du jemanden neben dir sitzen lässt, im Umkreis von 2 Metern in diesen Affengruppen, bedeutet das, dass du das, was du besitzt sozusagen oder was du da gerade kontrollierst an Nahrungsmitteln oder so, dass du das teilen willst. Und wenn sie weiter weg sind oder wenn sie weggebissen oder gefaucht werden, dann sagst du denen halt, geh weg, ich will mit dir nichts teilen. Und nach diesem Hurricane hat sich jetzt das Verhalten geändert. Die Kollegen und Kolleginnen dachten, die Tiere würden jetzt super aggressiv werden, weil es im Schatten morgens um die 2 Grad kühler ist und nachmittags 8 Grad kühler ist, dort auf dieser Insel. Und das ist lebenswichtig. Also man kann diese Temperaturen meist über 40 Grad sonst nicht so gut überleben. Das ist auch untersucht, also ist keine Meinung. Und das Gegenteil passierte. Die Tiere wurden jetzt viel freundlicher zueinander und erlaubten immer mehr Tieren in ihrer Nähe zu sitzen und haben die immer weniger am Schwanz gezogen und gebissen und dergleichen gemacht. Und dann haben die Kollegen sich gefragt, okay, ist das jetzt Zufall, weil es einfach weniger Bäume gibt und dann sind die jetzt zusammengedrückt, was sollen sie machen? Die können ja nicht den ganzen Tag zanken, das kostet auch Energie und so. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass sie dann die Todesrate gemessen haben, vorher, also vor dem Hurricane durch Zufall, wenn man so will, und nachher jetzt eben im Zuge dieser Forschung. Und es stellte sich raus, dass tatsächlich die Überlebenschance steigt, wenn du freundlicher bist und andere in deine Nähe lässt. Oder kurz gesagt, je mehr Affen im Schatten sitzen, umso mehr überleben. Und das war unerwartet, dass also eine Katastrophe Freundlichkeit erzeugt, obwohl ich das auch schon erlebt habe beim 9-Euro-Ticket. Da haben sich die Leute auch sehr, sehr freundlich verhalten, wirklich im Zug. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es gibt Totschlägereien und so, war aber das Gegenteil. Alle waren ganz freundlich. Aber bisher war das unbekannt, weil jetzt kommt der letzte Dreh. Da das ja eine klassische Evolutionssache ist, würde das könnte das jetzt bedeuten, dass dieses anfänglich super tolerante Verhalten, was auch morgens stattfindet, also nicht nur dann, wenn der Schatten dringend benötigt wird, sondern es hat sich ausgeweitet auf den ganzen Tag, dass das jetzt vererbt wird. Weil Freundlichkeit ist natürlich teilweise auch ein Persönlichkeitszug. Das wiederum ist erblich. Und jetzt gucken sie also, ob möglicherweise in den nächsten Jahren einfach diese gesamte Affengruppe mit 1490 Tieren insgesamt freundlicher wird, weil eben ein Hurricane über die Insel gefegt ist und die Schattenplätze die ihnen geraubt hat.
Oder auch die Vorbildwirkung, ne? Wie bei, du sagtest, Mutter nett, Kinder auch irgendwie entspannt. Irgendwie könnte ja auch so sein.
Naja, das Stimmt, das könnte sich natürlich auch durchsetzen, dass dann die Männchen nicht mehr so viel Schwanz reißen müssen, sondern vielleicht man einfach guckt, wenn dein Papa tolerant war, bist du auch ein cooler Typ. Das wäre sehr, sehr schön.
Und das nehmen wir natürlich auch für unsere Population, die menschliche mit, ne? Dass wir sehr vielleicht richtig. Einfach mal ein bisschen nett sind und auch nicht nur erst, wenn eine Katastrophe kommt vielleicht.
Das ist, hast du schön gesagt. Das stimmt.
Mach's gut. Danke dafür.
Danke. Ciao.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, Sie werden es bemerkt haben, es läuft die Fußball-EM. Und wenn Sie da ein bisschen intensiver dabei gewesen sein sollten, dann dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass es auch da strenge und weniger strenge Schiedsrichter gibt. Ich sage nur, Türkei-Tschechien, 18 gelbe und 2 rote Karten, ist jetzt auch nicht Standard. Und ich dachte ja bisher immer, okay, da gibt es halt den einen, der ist ein bisschen lockerer, der pfeift, bisschen strenger, der andere. Ist ja eine Typfrage, ne? Bei Lehrerinnen und Lehrern ist es ähnlich. Aber dass der eine strenger ist als der andere, das könnte auch an was anderem liegen. Und dazu hat Dr. Mario Lackner geforscht. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Johannes Kepler Uni in Linz. Schönen guten Tag, Herr Lackner.
Guten Tag.
Sie haben sich also mal die Mühe gemacht und über 2000 Bundesligaspiele ausgewertet. Und zwar zur Größe von Fußballspielern und Schiedsrichtern. Wieso, weshalb, warum?
Ja, das ist eine Kooperation, die im letzten Jahr entstanden ist mit der Uni Hagen. Die Co-Autoren von dort haben im Prinzip an einer Masterarbeit gearbeitet. Und im Rahmen dieser Masterarbeit wurden diese Daten ausgehoben. Und diese Theorie oder vielmehr dieses Konzept, das dahinter steckt, ist jetzt nichts Neues oder etwas, das wir erfunden hätten, sondern das hat sich eigentlich in der Psychologie immer wieder mal in diversen Studien gezeigt und wir haben dann versucht, das nachzubauen. Und die Ergebnisse waren so erstaunlich, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt auch in größerem Rahmen publizieren. Und da ist jetzt die Studie rausgekommen.
Also es geht um die Körpergröße, in dem Fall ganz speziell der Schiedsrichter. Wie beeinflusst die denn die Art, wie die auf dem Platz agieren, wie viele Karten sie geben? Was genau haben Sie da gefunden?
Genau, also das Entscheidende tatsächlich ist nicht nur die reine Körpergröße, sondern es ist die relative Größe. Und dabei ist das Wichtigste, dass wir messen den Unterschied in der Körpergröße relativ von Spieler und Schiedsrichter. Und das Konzept, das dahinter steckt, ist im Prinzip zusammenfassbar als der sogenannte Napoleon-Komplex oder Napoleon-Effekt. Und eine Handvoll Studien hat bisher gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn die Schiedsrichter tendenziell kleiner sind als die Akteure auf dem Feld, egal ob das jetzt Fußball ist oder irgendeine andere Sportart, dann kommt es öfter dazu, dass die mehr Strafen aussprechen. Und wir haben uns das jetzt explizit eben in der Bundesliga angeschaut. Und dort finden wir tatsächlich auch Evidenz für diesen Effekt. Aber das, was uns tatsächlich noch mehr überrascht hat, ist, dass es auch so etwas wie einen inversen Napoleon-Effekt geben könnte, der dann eben so ist, dass quasi Schiedsrichter, die relativ größer als die Spieler sind, tatsächlich weniger stark dazu neigen, Karten auszugeben.
Also die kleinen Schiedsrichter wollen sozusagen schneller zeigen, so Schluss jetzt hier, ich habe hier das Sagen und nur weil ihr größer seid, sozusagen unbewusst, könnt ihr mir ja nichts vormachen.
Genau, das haben Sie perfekt zusammengefasst. Das ist die psychologische Theorie, die dahinter steckt. Das ist im Prinzip so ein evolutionspsychologischer Ansatz und wir haben gesagt, das ist eigentlich plausibel, dass gerade in so einer Autoritätssituation sowas eine Rolle spielen sollte. Und unsere Ergebnisse, dass dieser klassische Napoleon-Effekt tatsächlich eher in der ersten Halbzeit auftritt, deutet genau auf diese Situation hin, dass diese relativ kleineren Schiedsrichter versuchen, sich sofort Autorität zu verschaffen und dann eben schneller zur gelben Karte greifen.
Das heißt, wenn
wir das nicht finden,
ja.
Wo wir das tatsächlich nicht finden, und das ist interessant, ist bei roten Karten, das heißt, es scheint dann nicht so weit zu gehen, dass die dann quasi ihre Bestrafung so hart auslegen, dass die wirklich massiv in das Spiel eingreifen, sondern wir finden es wirklich nur für die Foulpfiffe und für die gelben Karten.
Das heißt, wenn dieselben Schiedsrichter mit einer, sagen wir, eher tendenziell im Vergleich kleineren Körpergröße dann bei einer Jugendmannschaft zum Beispiel pfeifen würden oder bei Kindern, also die deutlich kleiner sind, dann wäre es anders?
Genau, darauf deuten unsere Ergebnisse hin, dass wenn diese Spieler tatsächlich dann relativ kleiner wären, dieser Effekt nicht auftreten würde und die eben dann nicht versuchen, sich diesen Respekt zu verschaffen über die Sanktionierung.
Was können wir denn jetzt mit diesem neuen Wissen, was Sie uns da zur Verfügung stellen, machen? Also achte ich dann als Spieler, in welcher Sport auch immer, du willst drauf, ich habe ja keinen Einfluss auf den Schiedsrichter. Oder verhalte ich mich dann anders oder was soll ich damit machen?
Also grundsätzlich ist die Grundannahme für unsere Studie ja immer die, dass die Schiedsrichter quasi zufällig ausgewählt werden. Es gibt ja einige Einschränkungen, dass eben Heimschiedsrichter nicht die eigene Mannschaft pfeifen dürfen und so weiter. Aber prinzipiell ist es so, dass die Conclusio, die wir daraus ziehen, jetzt nicht unbedingt nur im Sport relevant ist, sondern in anderen Umfeldern. Denn das Spannende dabei ist ja, dass diese Ergebnisse zustande kommen, obwohl wir uns in einem Umfeld bewegen, wo sehr klar und relativ einfach erhoben werden kann, wie gut ein Schiedsrichter jetzt ein Spiel geleitet hat. Und das wirkt sich ja später auch auf die Karriere und damit auch auf das Einkommen aus. Das heißt, eigentlich sollte es solche Verzerrungen gar nicht geben. Und wenn wir sowas jetzt im Sport sehen, na, dann könnte es auch der Fall sein, dass wir es in anderen Umfeldern wie beispielsweise in Unternehmen sehen. Und es gibt ja Studien beispielsweise dazu, wie attraktiv Führungskräfte beispielsweise sind, dass sich das durchaus auswirkt auf deren Entscheidungen und deren Erfolg. Ja, und wenn wir die Ergebnisse, die wir finden, ernst nehmen, dann könnte auch das der Fall sein.
Also hier hat man es zumindest im Blick, aber im sonstigen Berufs- oder überhaupt Leben ist es ein Effekt, den man vielleicht nicht so deutlich sieht wie auf dem Platz.
Das ist genau der Punkt. Deshalb nutzen wir sozusagen die Sportdaten als eine Art Labor und schauen uns an, wie eben diese sehr wichtigen und auch ökonomisch relevanten Entscheidungen zustande kommen, bei gleichzeitig relativ genauer Messung der Konsequenzen, in dem Fall der Foulpfiffe oder die gelben Karten, und bei Beobachtung der biometrischen Merkmale. Das heißt, wir können in den Sportdaten natürlich relativ genau sehen, wie groß sind die Schiedsrichter und auch die Spieler. Und das haben wir natürlich für Unternehmen nicht.
Also, jetzt ist es bewiesen, Size matters nicht nur auf dem Fußballplatz, aber besonders auch dort und besonders bei Schiedsrichtern und wie sie pfeifen und das Spiel leiten. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Mario Lackner von der Uni Linz, denn er hat dazu geforscht. Danke dafür.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Wer lächelt, verliert. Von wegen gewinnendes Lächeln. Normalerweise zeigen wir mit einem Lächeln unsere positiven Gefühle und Absichten. Wir lächeln, wenn wir uns freuen oder anderen freundlich gesonnen sind. Aber Lächeln kann auch Angst oder Unterwürfigkeit ausdrücken. Britische Forschende haben dazu die Gesichtsausdrücke von Kampfsportlern vor dem Kampf und deren Gewinnhäufigkeit untersucht. Lächelte ein Kämpfer vorher, war es wahrscheinlicher, dass er verlor. Die Forschenden führen das darauf zurück, dass das Lächeln in diesem Fall Angst oder Unsicherheit überdecken sollte.
Radio 1. Nur für Erwachsene.